Die Botschaft, überzeugt und dann besorgt, wurde gepredigt am 21.05.1962 in der Stephen Mason High School in Chicago, Illinois, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Klaus Konrad. Vielen Dank, Bruder Carlson. Ihr könnt euch setzen. Es gibt so viele Dinge zu sagen und es ist schon spät. Aber ich freue mich, heute Abend hier in Chicago zu sein und danke Bruder Carlson und Bruder Bosi für eure Freundlichkeit und all den anderen, die mich heute Abend eingeladen haben, um bei diesem Mittagessen oder Abendessen für Bruder Bosi zu sprechen, der in die Missionsfelder geht. Ich weiß, was er dort durchmacht, denn ich bin auch Missionar und war hier mit unserem Bruder aus Südafrika, der bei unseren Versammlungen in Südafrika dabei war. Und als unser lieber Freund, der Arzt, hierher kam und das Gebet für uns anführte, wie das: Wir alle wissen, wie sich der Dschungel anfühlt, wenn sie dort hineingehen, und ich denke, das ist eine gute Sache. Wisst ihr, wir haben Gemeinden an jeder Ecke und können das Evangelium hören, wie wir wollen, aber die Leute dort haben den Namen Jesus noch nie gehört, und das sehr oft. Also werde ich wieder zurückgehen. Ich war zu Hause nie zufrieden und ich glaube nicht, dass ich jemals zufrieden sein werde, bis ich wieder draußen im Felde bin. Also betet für mich und dass sich Türen für mich schließen, das erwarte ich. Also kann ich. Ich danke euch, wenn ihr weiter für mich betet. Betet einfach dafür, dass ich im Willen Gottes bleibe. Das ist die Hauptsache. Und jetzt. Und bete auch für die Brüder. Das ist in Ordnung. Wenn sie es nicht sehen, warum? Ich drehe mich besser auf diese Seite hier drüben, wenn das besser wäre. Wenn jemand diese Dinge nicht sehen kann, können wir es ihm nicht verübeln. Das ist in Ordnung. Wenn ich nichts sehen könnte, würde ich natürlich auch nichts dazu sagen. Ich würde einfach weitermachen. Als erstes würde ich mich hinsetzen und in der Bibel nachschauen, ob es die Bibel ist, denn dort steht die ganze Wahrheit. In der Bibel. Nun, unsere nächsten Gottesdienste, falls jemand hier ist, wir gehen nach Süd Carolina, von hier nach Nord Carolina, dann nach Süd Carolina, dann nach Kalifornien und Kanada und Alaska. Dann kommen wir zurück und hoffen, dass wir von da an für eine Weile nach Übersee gehen. Nun, heute Abend wollte ich über einige Dinge sprechen, aber es ist schon spät. Ich werde nicht länger als bis 2 Uhr sprechen. Ich habe nur einen Scherz gemacht. Ich werde einige Bibelstellen vorlesen, die ich mir aufgeschrieben habe, und ein paar Kommentare abgeben, und dann werden wir den Gottesdienst an die Brüder übergeben. Ihr werdet für mich beten, da bin ich mir sicher. Ich verlasse mich darauf, dass ihr für mich betet. Nun, aus dem Johannesevangelium, dem 1. Kapitel, 35. Vers, möchte ich bis zum 41. Vers lesen. Am folgenden Tage stand Johannes wieder da mit 2 seiner Jünger, und indem er den Blick auf Jesus richtete, der dort umherging, sagte er: Seht, das Lamm Gottes! Als die beiden Jünger ihn das sagen hörten, gingen sie hinter Jesus her. Dieser wandte sich um, und als er sie hinter sich herkommen sah, fragte er sie: Was sucht ihr? Sie antworteten ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo hast du deine Herberge? Er antwortete ihnen: Kommt mit, so werdet ihr es sehen. Sie gingen also mit und sahen, wo er seine Herberge hatte, und blieben jenen ganzen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und hinter Jesus hergegangen waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias, das heißt übersetzt, den Gesalbten, gefunden. Nun möchte ich mich bei euch allen für dieses Geschenk bedanken, das ich noch nicht geöffnet habe. Und neulich Abend hat Bruder Carlson ein wenig gegen meine Vorstellungen gehandelt, als er eine Gabe nahm und sie mir übergab. und ich habe heute Abend einen guten Platz dafür gefunden. Ich danke euch also ganz herzlich. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich weiß, dass ich, nachdem es aus euren Händen in meine gekommen ist, der Verwalter dieses Geldes für das Wohl Gottes sein muss. Und ich möchte es an den besten Ort bringen, den ich kenne, wo etwas für das Königreich Gottes getan wird. Beugen wir unsere Häupter für einen Moment. Himmlischer Vater, es wurden heute Abend so viele großartige Dinge gesagt. Ich frage mich, ob du noch eine weitere Botschaft für die Menschen hast, etwas, das sie ermutigt oder ihnen Glauben gibt. Wir haben von großen Kriegern auf dem Feld gehört. Ich fühle mich geehrt, heute Abend in ihrer Gegenwart zu sein. Männer, die dich lieben, und Frauen. Wir danken dir für die Lieder und für die Herzen und die Aufmerksamkeit der Menschen, die zu dieser späten Stunde hier sind und immer noch warten. Sie sind hungrig und durstig, Herr. Ich hörte, wie du in einer Sprache sprachst, von der ich nichts wusste, und wie ein tapferer Soldat hier stand und sie auslegte. Das ermutigt mich, Vater. Ich bin so dankbar für all diese Dinge. Nun segne dieses Volk, Vater, und segne dein Wort und hilf deinem Diener jetzt. Wenn es ein paar Dinge gibt, die jemandem helfen könnten, bitte ich dich, sie jetzt zu benutzen. In Jesus Namen. Amen. Ich möchte sagen, dass die größte Berufung, die es auf der Erde gibt, meiner Meinung nach die Missionsfelder sind. Jeder, der ein Missionar ist, ist ein Apostel, denn das Wort Apostel bedeutet ein Gesandter. Und das Wort Missionar ist ein Gesandter. Es ist also beides dasselbe Wort. Oder es wird dasselbe verwendet. Warum sie sich lieber Missionare nannten, weiß ich nicht. Aber es ist ein gutes Wort. Oder Apostel. Nun möchte ich heute Abend einen Text aus Überzeugt und dann besorgt nehmen. Diese beiden Worte, um ein paar Kommentare abzugeben und ein paar Bibelstellen zu zitieren, die sich mit der Überzeugung und der Sorge beschäftigen. In unserer Schriftlesung haben wir eine großartige Kulisse. Bin ich zu nah am Mikrofon? Dröhnt es in euren Ohren? Wir stellen heute fest, dass es einen solchen Abfall gibt. Es scheint, dass die Menschen nicht mehr so interessiert sind wie früher. Sie entfernen sich von den grundlegenden Fakten der Bibel. Sie scheinen abzudriften. Ich denke, dass alle Prediger, die das Wort Gottes lieben und wissen, dass dies der einzige Maßstab ist, an dem wir uns orientieren können, dass wir richtig liegen. Es geht nicht um irgendeine Theorie, sondern um das Wort Gottes. Das ist die einzige Grundlage, denn ich will nicht sagen, dass es frevelhaft ist, aber im Süden wurde erzählt, dass ein farbiger Bruder einmal eine Bibel unter dem Arm trug und nicht lesen konnte, und sein Chef fragte ihn, »Warum hast du sie eingepackt?« Er sagte, »Weil ich daran glaube.« Und er sagte, »Ich glaube sie von der ersten bis zur letzten Seite und den Umschlag auch, denn da steht Heilige Bibel drauf.« Und er sagte, »Ich will noch etwas sagen. Ich würde lieber auf dieser Bibel stehen, als im Himmel zu sein.« Der Mann fragte, »Wie kommst du denn darauf?« Er sagte, »Weil Himmel und Erde vergehen werden, aber mein Wort wird nicht vergehen.« Ich glaube, er hatte da etwas. Sowohl Himmel als auch Erde werden vergehen. Wenn du also im Himmel stehst, könnte er vergehen. Und die Erde, sie wird vergehen, und aber das Wort wird niemals vergehen. Also ist das ein guter Ort, um dort zu stehen. Hier in Chicago hörte ich eines Abends Bruder Tommy Osborne, unseren tapferen Bruder, sagen, »Ich glaube an dieses Wort.« Er sagte, »Wenn es nicht frevelhaft wäre, würde ich es hinlegen und mich darauf stellen, um zu zeigen, dass ich hier stehe.« Ich fand das ziemlich niedlich. Heute stellen wir jedoch fest, dass die Menschen davon wegkommen. Sie entfernen sich vom Wort Gottes, verlieren das Interesse. Es scheint kein großes Interesse daran zu geben. Wir stellen fest, dass sogar unsere eigenen Leute, die Leute des vollen Evangeliums, an einem Punkt angelangt sind, an dem wir übersättigt sind. Ein Mensch, der sich übersättigt, wird schläfrig und faul. unser Freund, der Arzt, kann euch das sicher bestätigen, wenn ihr euch überessen habt. Und ich glaube, wir Pfingstler haben uns überessen. Wir haben so viele großartige Dinge gesehen, bis es für uns alltäglich wurde. Seht ihr? Und so wurde es einmal in England erzählt. Es gab einen Dichter, der Gedichte darüber schrieb, wie schön das Meer und die Möwen waren und wie sie die Schönheit des Himmels in sich selbst widerspiegelten. Und so wollte er. Er hatte das Meer noch nie gesehen, aber eines Tages war er auf dem Weg hinunter zum Meeresufer. Auf dem Weg dorthin begegnete er einem alten Seemann, den wir als einen alten Seemann bezeichnen würden. Und er fragte, »Wohin gehst du, mein guter Mann?« Er sagte, »Oh, ich bin ein Dichter, ich habe über das Meer geschrieben«, und sagte, »Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe nur über das geschrieben, worüber ich gelesen habe«, und sagte, »Ich gehe jetzt hinunter, um meine erste Erfahrung zu machen. Ich will das salzige Wasser riechen und ich will den Ruf der Möwe hören, wenn sie in der Luft kreist, und ich will sehen, wie die Wellen toben, wie sie ihre Schaumkronen werfen und der blaue Himmel sich im Wasser spiegelt.« Der alte Seemann stand da, paffte ein paar Mal an seiner Pfeife und spuckte aus und sagte, »Ich finde das gar nicht so aufregend.« Er sagte, »Ich bin schon seit 50 Jahren darauf. Ich wurde auf ihm geboren.« Er sagte, »Ich kann nichts daran finden.« Er hatte es so oft gesehen, bis es für ihn alltäglich wurde. Und ich glaube, dass das heute Abend die Angelegenheit unserer Gemeinden in den Reihen des vollen Evangeliums hier in Amerika ist, dass wir so viel von der Güte Gottes gesehen haben, bis sie für uns alltäglich geworden ist. Wir respektieren sie einfach nicht so, wie wir sollten. Wir denken, dass wir es tun, aber ich glaube wirklich, dass wir dem, was wir gehört haben, mehr Beachtung schenken sollten, damit wir es nicht irgendwann aus den Augen verlieren. Ich glaube, dass das wahr ist. Und wenn wir zum Beispiel nur eine einzige Tat Gottes erleben, würden wir wahrscheinlich hinausgehen und sagen, das war in Ordnung. Aber diese eine Tat würde vielleicht in irgendeinem Dschungel in Südafrika oder Tanganyika, wo auch immer es sein mag, in Kenia, Tausende dazu bringen, auf ihr Gesicht zu fallen und Gott zu preisen, wenn nur diese eine Sache stattfände. Ihr seht also, dass die große Kraft der Anziehungskraft des Geistes dorthin geht, wo das Wort manifestiert wird. Nun haben wir jahrelang Missionare in fremde Gebiete geschickt. Das habe ich auch festgestellt, als wir nach Südafrika kamen, wo ich mit unserem Bruder missioniert habe. Und was haben wir gefunden? Meistens war es Lesen, Schreiben und Rechnen. Ich habe großen Respekt für Afrika und auch für meine afrikanischen Brüder und Schwestern. Aber was muss man tun, damit ein Mann, der nicht einmal weiß, was die rechte und was die linke Hand ist, wie willst du ihm etwas erzählen oder ihn zu Christus führen über ein Traktat, das du ihm gibst und das er nicht lesen kann? Versteht ihr, was er will? Er liest von einem Gott oder er weiß von einem anderen Gott und von allen möglichen Göttern. Aber was er will, ist etwas in Aktion, etwas, das er sehen kann. Das ist der Grund, warum die Apostel mit Macht ausgestattet wurden, denn sie lebten in einer heidnischen Zeit, in der andere Götter angebetet wurden. Und sie wollten sehen, wie sich ein wahrer und lebendiger Gott offenbart, der sich zu erkennen geben kann. Deshalb habe ich das Gefühl, dass das Werk für mich hier etwas ruhiger wird, während der Herr mich auf das Feld dort schickt. Denn in Durban, Südafrika, sah ich bei einem Altarruf, wie ein Junge auf der Plattform geheilt wurde. Und ein Arzt kam auf die Plattform und sagte, »Ich möchte dich fragen, was hast du mit dem Jungen gemacht?« Ich sagte, »Ich habe ihn nicht angefasst.« Und er sagte, »Ich kann deine Psychologie verstehen oder Telepathie, ihre Gedanken lesen.« Ich sagte, »Doktor, ich lese ihre Gedanken nicht. Ich erzählte ihm die Dinge und so weiter, wie du weißt, wie sie ablaufen.« Er sagte, »Nun«, sagte er, Ich habe den Jungen vor 5 Minuten auf die Bühne gestellt und er schielte furchtbar. Er kam hier durch und ich traf ihn. Und ich sagte, also, der kleine Kerl, den jeder sehen kann, schielt. Ich weiß nicht, wie man das macht. Wenn ich ein Arzt wäre und eine Operation durchführen könnte, würde ich das bestimmt für den kleinen Jungen tun. Aber ich sagte, ich bin kein Arzt. Und ich sagte, nun, vielleicht durch eine göttliche Gabe, die ihn zum Glauben bringt, damit er genug Glauben hat, um geheilt zu werden. Und nachdem ein paar Dinge geschehen waren und diese Art von göttlicher Offenbarung oder Visionen gesehen wurden, und niemand konnte das verurteilen, der Dienst unseres Herrn Jesus bestand genau darin. Er sagte, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Und das Wort Gottes, heißt es in Hebräer 4,12, ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und ein Unterscheider der Gedanken des Herzens. Und das Wort wird Fleisch, wenn wir es empfangen. Und so weiter. Also, dieser kleine Junge, er sagte, ich sehe, du kommst aus einem christlichen Elternhaus und das Haus, in das du gehst, ist ein kleines, wie nennt man die kleinen Hütten, in denen sie leben? Ich weiß es nicht mehr. Ein Bruder antwortet, Banga. Was? Banga. Er sagte, da hing ein Bild von Christus an der rechten Seite der Wand. Und der kleine Junge, der dort stand, hatte gerade sein Essen gegessen und sein Bauch war ganz schmutzig, weil er sein Essen auf seinen kleinen Bauch hatte fallen lassen. Und er schaute sich um und seine kleinen Augen schlossen sich. Und ich sagte, das Baby ist ein Zulu. Und ich sagte, aber sein Vater und seine Mutter sind klein. Und der Vater und die Mutter standen auf und das war richtig. Und ich sagte, nun, aber die Sache ist die, dass das kleine Baby, als es geboren wurde, schielend geboren wurde. Und die Mutter und der Vater standen wieder auf. Das war die Wahrheit. Ich sagte, die Mutter, als das Baby geboren wurde, während der Vater in seine Augen schaute und es bemerkte und es zurück zur Mutter brachte. Richtig, sie hoben ihre Hände. Ich schaute zurück und der kleine Junge sah mich so perfekt an, wie er nur schauen konnte. Ich sagte, nun, ich muss nicht mehr für den kleinen Jungen beten, denn er ist bereits geheilt. Du kannst weitergehen. Und ein kleiner britischer Arzt dort hinten war natürlich neugierig darauf. Er rannte ganz schnell hin und sagte, Herr Bosworth sagte, tun Sie das nicht. Er sagte, das können wir jetzt nicht tun. Er sagte, wir wollen keinen Ärger, weil die Stämme da draußen jetzt schon getrennt sind. Und viele Hunderte und Hunderte und Hunderte und Tausende von ihnen saßen auf der Rennbahn in Durban und warteten darauf, dass für sie gebetet wurde. Und als er das sagte, sagte der Arzt, nun, hier, ich möchte. Er sagte, Herr Branham, was hast du mit dem Jungen gemacht? Ich sagte, nichts. Ich habe ihn nie angefasst. Er sagte, als er dort stand, schielte er. Als er hier stand, schielte er nicht. Er fragte, hast du den Jungen hypnotisiert? Ich sagte, Doktor, wenn Hypnose das Schielen aufhebt, solltet ihr dann nicht auch ein bisschen Hypnose üben? Ich sagte, das weißt du doch besser. Und er sagte, nun, ich fragte, glaubst du nicht, dass es einen Gott gibt? Er sagte, doch, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich sagte, die Lilien, ihr wisst ja, wie schön eure großen Lilien dort in Afrika sind, sagte, ich glaube, wenn da ein Gott in dieser Lilie ist, sonst könnte sie nicht leben. Aber er sagte, das ist so greifbar, dass ein schielender Junge. Ich sagte, nun, du wirst mir einfach glauben müssen. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Ich sagte, da steht er, und ich habe ihn nie angerührt. Und der Herrgott, der jetzt anwesend ist, hat ihn vollkommen gesund gemacht, und da steht er. Es gibt nichts darüber zu sagen. Ich sagte, ruf den Nächsten. Nur, Er sagte, nur einen Moment. Er sagte, Herr Branham, ich bin nur ein Mitglied der Gemeinde. Wenn es einen Gott gibt, der so greifbar ist, dass die Augen des Jungen auf der Plattform gerade werden, dann will ich ihn als meinen Erlöser. Als ich etwa 3 Wochen später Durban verließ, winkten mir Tausende zum Abschied zu. Er sprang über den Zaun, rannte nach draußen, legte seine Arme um mich und begann in unbekannten Sprachen zu sprechen. Und er sagte, »Der Herr hat mich auf das Missionsfeld gerufen, um als medizinischer Missionar zu arbeiten.« Ich sagte, »Gelobt sei der Herr!« Seht ihr, das ist es, was es braucht. Das ist es, womit wir heute konfrontiert werden. Lesen und Schreiben ist in Ordnung. Aber was die Menschen brauchen, ist die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Davon sind wir heute in diesem Land zu sehr abgefallen. Die Gemeinde ist davon abgefallen und kümmert sich nicht mehr darum. Die Menschen scheinen es nicht zu wollen. Sie sehen viele falsche Dinge, die damit einhergehen. Klar, wie viele haben schon mal das Leben von Martin Luther gelesen? Ich habe in seinem Leben gelesen, dass es gar nicht so seltsam war, dass Martin Luther gegen die katholische Kirche protestieren konnte und damit durchkam, sondern dass er sein Haupt über all dem Fanatismus halten konnte, der auf seine Erweckung folgte und trotzdem rein und klar mit dem Wort blieb. Das war's. Seht ihr? Es geht darum, beim Wort zu bleiben. Das ist das, was uns herausführt, denn Gott ist das Wort. Und wir wissen, dass Christus das Wort ist. Aber heute ist es so, dass, anstatt die Menschen zum Wort, zu Gott und zur Bibel zu bringen, heißt es, komm in die Gemeinde, unterstütze ein Radioprogramm oder baue ein tolles Gebäude. Ihr wisst, wie das ist. Und wisst ihr, was ich glaube, warum das so ist? Weil sie noch nicht davon überzeugt sind, dass Gott mit uns ist. Ich glaube das. Ich glaube, dass die Menschen das wirklich aufrichtig tun und denken, dass Gott in den Programmen ist, die Gemeinden zu organisieren und große Konfessionen zu gründen und mehr Menschen hineinzubringen und schönere Gebäude zu bauen und so weiter, dass das Gottes Programm ist. Das ist nicht Gottes Programm. Das war es nie. Er hat uns nie beauftragt, das zu tun, so gut sie auch sein mögen. Er hat nie gesagt, geht in die ganze Welt und baut Schulen. Trotzdem mögen wir sie. Sie sind in Ordnung. Sie sind. Er hat nie gesagt, geht und baut Krankenhäuser. Trotzdem danken wir Gott für jedes einzelne von ihnen. Das ist die Sache der anderen, aber die des Predigers ist, predige das Evangelium. Und das Evangelium kommt nicht nur durch Worte, sondern durch die Kraft und die Offenbarung des Heiligen Geistes. Das ist der Auftrag für einen Missionar, und ein Missionar ist immer korrekt. Ja. Oh, die Menschen glauben natürlich, dass sie diese Dinge glauben. Aber sie sind, wie meine alte Mutter aus den Südstaaten mir immer sagte, deine Taten sagen mehr als deine Worte. Das ist richtig. Wenn wir sehen, dass Menschen das Evangelium ablehnen, wie kannst du behaupten, du glaubst an das Evangelium, wenn du genau das ablehnst, was du behauptest zu glauben? Das funktioniert einfach nicht. Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, weidet meine Schafe. Das war's. Wir wollen sie nicht mit Bildungsprogrammen füttern und wir wollen sie nicht mit konfessionellem Unkraut füttern. Aber Schafe fressen Schafsfutter. Das ist es, was ein Schaf fett macht. Schafsfutter. Das ist genau richtig. Und Schafsfutter ist das Evangelium, das von der Kraft der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus predigt und ihn in Person zu den Menschen bringt. Er ist nicht tot. Er lebt und lebt in Ewigkeit. Er ist heute Abend hier und das ist das Evangelium. Warum war Johannes so sicher? Weil er wusste, dass dies der Messias war. Zum einen war er davon überzeugt, dass es der Messias war. Man kann nicht viel tun, solange man nicht überzeugt ist, und dann wird man besorgt. aber bevor man nicht überzeugt ist, ist man nicht sehr besorgt. Ich bin mir sicher, dass die Leute, die die göttliche Heilung kritisieren, die das Schreien kritisieren oder irgendetwas anderes, das die Bibel hat oder die Gaben des Geistes, der Grund, warum sie es kritisieren, ist, dass sie noch nicht davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Aber lasst es einmal mit euch geschehen. Dann wisst ihr, was mit diesen Leuten los ist. Dann werdet ihr sehen, es ist immer. Jemand sagte, er glaube nicht an eine göttliche Heilung. Du warst nur noch nicht krank genug. Das ist alles. Das ist eine Sache, die sicher ist. Es gibt viele Leute, die sagen, dass Krankheit ein Segen ist. Frag mal einen Arzt, ob das stimmt. Warum geht man dann hin, wenn man eine Blinddarmentzündung hat und lässt sich den Segen herausschneiden? Das würde ich sicher nicht tun wollen. Das ist irgendwie gegen deine eigene Theorie. Den Segen herausschneiden lassen? Das würde ich nicht tun wollen. Ich würde ihn einfach behalten und sterben. Versteht ihr? Aber Krankheit ist kein Segen. Krankheit ist ein Fluch des Teufels. Und Jesus hat es gesagt. In Ordnung. Johannes war so besorgt, weil er davon überzeugt war, dass die Zeit des Messias nahte, denn in der Wüste war ihm gesagt worden, dass er diesen Messias vorstellen solle. Und er war fest davon überzeugt, dass er recht hatte und genau zur richtigen Zeit kam. Das gefällt mir. Seht ihr? Wenn man überzeugt ist, macht man sich Gedanken darüber, wovon man redet. Wie kann ein Mann das Evangelium predigen, der nicht wirklich davon überzeugt ist, dass er die absolute Wahrheit erkannt hat? Wie könnte man das tun? Aber wenn ihr überzeugt seid, dass ihr die Wahrheit kennt, und wie könnt ihr überzeugt sein, wenn es nicht in der Schrift steht? Ihr müsst überzeugt sein, und dann seid ihr besorgt. Das ist es, was einen besorgt macht, weil man überzeugt ist. Er wusste, dass seine Zeit gekommen war, und er wusste, dass seine Botschaft Umkehr predigen sollte. Er war also überzeugt und deshalb darauf bedacht, seine Botschaft vor dem Erscheinen des Messias zu verkünden. Nun, es ging ihm, Johannes, nicht um große Gebäude oder Bildungsprogramme, was in Ordnung ist. Sie hatten diese. Sie hatten Menschen, die sich darum kümmerten. Sie hatten die Priester, die Rabbiner, die Baumeister und die Intellektuellen der damaligen Zeit. Sie konnten sich darum kümmern. Aber Johannes war überzeugt, dass der Messias irgendwo auf der Erde war. Und er war überzeugt, dass sie Buße tun und den Weg für sein Kommen ebnen müssen. Es ging ihm also darum, die Botschaft zu verkünden. Das sollte das. Wenn wir glauben, dass der Messias bald kommt, sollten wir alles andere beiseite lassen und uns darum kümmern, diese Botschaft so schnell wie möglich in die Länder zu bringen, in denen wir leben. Das ist richtig, wenn wir überzeugt sind. Aber wir predigen, dass ein Messias kommt und wollen 100 Millionen Dollar in ein Gebäude stecken. Und wenn der Messias kommt, wozu soll das gut sein, wenn wir es glauben? Seht ihr, genau das, unser Zeugnis, unsere Taten sprechen lauter als unsere Worte. Wenn ich 100 Millionen Dollar hätte und glauben würde, dass der Messias kommt, würde ich ein Missionsprogramm unterstützen, das das ganze Land schnell durchkämmt und eine Gemeinde für ihn bereit macht. Ich würde es tun. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass der Messias bald kommt, und ich sorge mich darum, dass das Evangelium überall hinkommt, wo ich kann, und ich weiß, dass man es bekommen kann. Ich interessiere mich für Missionsprogramme. Daher bin ich heute Abend hier, um Bruder Joseph und den anderen Missionaren das Evangelium zu verkünden und dafür zu sorgen, dass es überall ankommt, denn bevor der Messias kommt, muss es zu allen Völkern, Stämmen und Nationen gehen. Und darauf wartet er jetzt. Ich glaube nicht, dass sein Programm darin besteht, Gebäude zu bauen oder in der Gemeinde Bildungsarbeit zu leisten. Ich glaube, es geht darum, das Evangelium dorthin zu bringen, denn er wartet darauf. Die Zeit ist überfällig. Ich glaube, dass dies die Zeit ist, es zu tun. Johannes wusste, dass es Zeit war, umzukehren, Buße zu tun und sich auf einen Messias vorzubereiten. Und wenn es schon damals Zeit war, Buße zu tun, was ist dann erst jetzt? Sein Kommen war nahe. Damals war er bei ihnen. Und nun sieh dir an, wie nah. Lass uns das mal kurz parallel betrachten. Johannes war sich so sicher, dass das Erscheinen des Messias so nahe war, dass er sagte: Einer steht jetzt unter euch. Es ist einer unter euch, den ihr nicht kennt, und er ist der eine, der mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Nun, Johannes kannte ihn noch nicht, aber er wusste, dass sein Kommen so nahe war, dass er schon mitten unter den Menschen war. Lasst mich das sagen, Freunde. Und meine Brüder, warum verurteilt ihr mich? Als Jesus selbst, wie oft habe ich es euch gesagt, verhieß, wie es in den Tagen von Sodom war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohns sein. Hat er nicht genau das verheißen, wofür er mich einen Hexendoktor oder so etwas nennt? Hat er nicht verheißen, dass dies geschehen wird? Was dann? Wir erfahren es in Sodom, als drei Engel hinabstiegen, um die Botschaft zu verkünden. Und es gab immer drei Klassen von Menschen: die Gläubigen, die Ungläubigen und die Scheingläubigen. Das ist, sie sind immer zusammen und sie arbeiten zusammen. Irgendwie sind sie zusammengewürfelt. Es gab zwei der Männer, die nach Sodom gingen und Lot predigten. Das war die nominelle schlafende Jungfrau, ein Abbild von ihr. Und sie predigten Umkehr und taten nicht so viele Wunder. Sie haben die Menschen geblendet. Natürlich macht die Verkündigung des Evangeliums die Ungläubigen blind. Das ist uns klar. Ein moderner Billy Graham kam in diese Stadt und Gott segnete ihn und sandte ihn als Boten in die konfessionelle Welt. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er bringt es direkt auf den Punkt. So. Er hat das Wort der Buße so gut im Griff wie kaum ein anderer, wenn man ihn predigen hört. Und warum? Das ist sein Dienst. Das ist es, was er tun soll. Aber das war genau das, was die Männer dort unten zur Bestätigung ihres Dienstes hatten. Aber einer blieb zurück. Abraham steht für die Gemeinde, die nicht in Sodom ist, sondern außerhalb von Sodom. Das Wort Gemeinde bedeutet herausgerufen. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die aus dieser Art von Leben, aus diesen Dingen, aus diesen Organisationen herausgerufen wurde. Hier sind sie: Episkopale, Presbyterianer, Katholiken, mich, der ich ein Baptist war, und all diese anderen. Seht ihr? Herausgerufen, auserwählt, beiseite gestellt, und sie sind weg von der Sache. Nun seht, was der Botschafter zu ihnen gesagt hat. Er sagte: Abraham, nicht Abram. Ein paar Tage zuvor war Gott ihm begegnet und hatte seinen Namen von Abram in Abraham und Sarai in Sarah geändert. Und er sagte: Abraham, wo ist deine Frau, Sarah? Und Abraham sagte: Sie ist im Zelt. Und das Zelt war hinter ihm. Und er sagte: Ich werde dich besuchen, wenn die Zeit des Lebens gekommen ist. Mit anderen Worten, du wirst dieses Kind bekommen, auf das du 25 Jahre lang gewartet hast. Und Sarah im Zelt lachte in sich hinein und sagte: Ich, eine alte Frau, kann mich mit meinem Herrn vergnügen, und er ist alt? Sie war 90 und er 100 Jahre alt. Frag einfach irgendjemanden. Das ist weit jenseits aller Vorstellungen. Sie ist 20 oder 30 Jahre über die Menopause hinaus, und sein Körper ist so gut wie tot. Dennoch wankte er nicht durch Unglauben über die Verheißung Gottes, sondern glaubte Gottes Wort trotzdem. Das soll für die Gemeinde heute stehen. Durch den verheißenen Sohn brachte er einen königlichen Samen, nämlich Christus. Und durch ihn wurde er zum Vater von Völkern. Das ist die heidnische Gemeinde, der königliche Same Abrahams. und wir behaupten, der königliche Same Abrahams zu sein und sehen sein Wort vor uns bestätigt und weigern uns dann, dabei zu helfen oder es zu unterstützen oder es sogar zu leugnen? Wie können wir der königliche Same Abrahams sein und einen solchen Betrug begehen? Schau, was passiert ist. Und er sagte, Sarah lachte und sagte, ich, ein altes Weib, und soll wieder Freude an meinem Herrn haben? Und der Engel, mit dem Rücken zu ihr gewandt, fragte, warum hat Sarah gelacht? Nun sagte Jesus, wir wollen zuerst herausfinden, wer dieser Mann war. Sein Name wird nicht genannt. Aber Abraham, der mit ihm sprach, nannte ihn Gott. Es wurde das Wort Elohim verwendet. Elohim bedeutet im Hebräischen, wie ich es verstanden habe, der Allgenügende, der Große, Elohim, der große, allmächtige Gott. Und wenn Abraham, der ihm begegnete, ihn so nannte, und was bedeutete das? Dass die offizielle Welt dort ein Sodom und Gomorra sein würde. Aber denkt daran, das war, bevor das Feuer fiel. Diesmal ist uns Feuer verheißen. Und bevor es geschah, ging ein Bote hinunter und predigte der Gemeinde, die sich noch in den formellen Verhältnissen in Sodom befand. Und die Bibel sagt, dass die Sünden der Stadt sogar die Seele, die rechtschaffene Seele von Lot täglich quälten. Aber derjenige, der zu der auserwählten Gemeinde kam, tat diese Art von Zeichen. Und Jesus sagte, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohns sein. Und doch sehen sie es nicht. Ich kann es nicht verstehen. In Ordnung. Erinnert euch daran, dass die Gemeinde heute von einer großen Sache zur nächsten aufsteigt. Und diese Leute ziehen manchmal einen kleinen Zaun. Wenn Luther nie einen Zaun gezogen hätte, wäre er heute Pfingstler. Die Pfingstgemeinde ist heute die fortschrittliche lutherische Gemeinde. Das ist genau richtig. Nun, wir ziehen Zäune. Wenn wir unsere Organisationen gründen und unsere Lehre mit einem Komma beenden würden, wir glauben dies und so viel, wie Gott uns geben wird, wäre das in Ordnung. Aber sie beenden es mit einem Punkt. Wir glauben das. Und ihr glaubt es oder ihr kommt nicht zu uns. Also verschließt sich Gott, einfach vor euch selbst. Genau. Wir müssen bereit und offen sein, Gott und alles, was er für uns hat, mit offenem Herzen zu empfangen. Wir müssen es annehmen. Und wenn die Nationen hier das Wort Gottes ablehnen, gibt es dort drüben Heiden, die bereit sind, es zu empfangen. Und das Evangelium wird von dieser intellektuellen Nation zu den Heiden gehen, die nicht wissen, was rechts und links ist. Und genau das passiert jetzt gerade. Genau das ist es. Es ist ein Aufbruch. Johannes war sich so sicher, dass er den Messias sehen würde, bis er sagte, er ist jetzt in unserer Mitte. Jetzt passt auf. Beachtet, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Zeichen, dass Jesus erscheint, und seinem Kommen. Es sind zwei verschiedene Wörter, bedeuten zwei verschiedene Dinge, das Erscheinen des Herrn und das Kommen des Herrn. Das Erscheinen des Herrn ist jetzt, wenn er in seinem Volk erscheint, wenn sein Geist unter ihnen wirkt, um zu beweisen, dass er bei ihnen ist, um sie auf die Entrückung vorzubereiten, auf das Kommen des Herrn, um seine, die Braut, zu sich zu holen, das Erscheinen und das Kommen. In Ordnung. Nun, wenn wir daran glauben und uns darüber Gedanken machen wollen, müssen wir zuerst davon überzeugt sein, dass es Gott ist. Und wenn wir davon überzeugt sind, dann sind wir besorgt. Das gefällt mir. In Ordnung. Johannes wusste, was er sein würde. Er hielt Ausschau nach ihm, denn Gott hatte ihm in der Wüste gesagt, es wird ein Zeichen sein, das ihm folgt. Und als Johannes das Zeichen sah, wusste er, dass der Messias irgendwo stand, und er beobachtete, wohin es ging. Und er sagte, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, denn derjenige, der mir in der Wüste gesagt hat, auf den du den Geist herabkommen und bleiben sehen wirst, er ist der eine, der mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Die Bibel verheißt, dass diese Dinge, die wir heute sehen, in der Endzeit geschehen werden. Dann sehen wir das Erscheinen des Messias in Form des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Und wenn das Leben eines Birnbaums in einem Platanenbaum wäre, würde es dasselbe bringen. Es würde Birnen bringen, weil das Leben im Baum das Leben eines Birnbaums wäre. Egal wie groß, wie klein, in welcher Form er ist, es wäre das Gleiche, denn das Leben in ihm bringt die Frucht hervor. Und die Frucht des Geistes folgt dem Geist, oder der Geist bringt die Frucht und die Zeichen des Evangeliums hervor. Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie würden es tun. Und für wie lange? In alle Welt und zu allen Völkern. Andreas, von dem wir vorhin bei der Ankunft des Herrn gelesen haben. Andreas war ein ganz normaler Hebräer, der Johannes predigen hörte und sich sicher war, dass dieser Prophet wusste, wovon er sprach. Und dann kam eines Tages Jesus, und er hörte, wie Johannes ihn ankündigte und sagte, »Da ist er. Das ist der eine, der da ist.« Und Andreas sagte, »Ich sollte Johannes nicht kritisieren oder nur das nehmen, aber ich werde mit ihm gehen und es herausfinden. Ich wünschte, jeder Mensch in Chicago wäre so aufrichtig.« Andreas blieb die ganze Nacht bei ihm. Habt ihr in der Bibel gelesen, dass er die ganze Nacht bei ihm blieb? Er blieb, bis er überzeugt war. Und nachdem er überzeugt war, sorgte er sich darum, dass jemand anderes das Gleiche wie er hatte. Aber ein Mensch muss erst überzeugt werden. Und das Einzige, was überzeugt, ist die Manifestation oder die Identität des Evangeliums, die sich in einem zeigt. Wenn man sieht, dass man aus dem Tod in das Leben übergegangen und eine neue Kreatur in Christus Jesus geworden ist, ist das die Identität des Heiligen Geistes. Das ist genau das Richtige. Wie kann der Heilige Geist die Bibel schreiben und sich dann umdrehen und leugnen, was er geschrieben hat? Das kann er nicht tun. Er ist, das ist, das ist die Identität des Unglaubens. Das ist die Identität des Unglaubens. Aber die Identität des Glaubens. Jesus sagte, diese Zeichen werden die erkennen, die an mich glauben. Nun, wir wissen, dass das Gottes eigene Worte sind. In Ordnung. Andreas war besorgt um seinen Bruder, nachdem er die ganze Nacht bei Jesus geblieben war. Ich befürchte das. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Aber ich befürchte, das ist es, was mit unseren Gemeinden heute los ist, Bruder, Schwester. Wir bleiben einfach nicht lange genug. Wir rennen rein, schütteln dem Pastor die Hand, tragen uns in das Buch ein und gehen nach Hause und nennen uns selbst ein Gemeindemitglied, das keine Last für die Verlorenen trägt. Wir machen uns keine Sorgen um die Missionare in Übersee. Wir machen uns auch keine Sorgen um die Hungernden in anderen Ländern. Wir haben unsere Mägen voll und wir haben eine gute, warme, nette Gemeinde und einen intellektuellen Pastor, der nie etwas gegen das sagen würde, was wir tun. Wir scheinen also sehr zufrieden zu sein. Versteht ihr? Deshalb machen wir uns keine Sorgen. Wir machen uns keine Sorgen darüber, was vor sich geht. Aber wenn ihr davon überzeugt werdet, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, und euch für eure Sünden richten wird, und dass sein Kommen unmittelbar bevorsteht, und dass der Heilige Geist sich als solcher zu erkennen gibt, dann würdet ihr euch auch um andere Menschen sorgen und sie dazu bringen, sich zu sorgen. Genauso wie Andreas es tat. Es war Jakob. Er machte sich keine großen Gedanken darüber, was er seinem Bruder angetan hatte, bis er eines Nachts die ganze Nacht gerungen hatte. Er war ein kleiner Rechtsverdreher, wie ich ihn schon oft genannt habe. Entschuldige den Ausdruck, aber er lief immer um seine Mami herum, und Esau wurde bearbeitet. und dann stahl er Esau die Geburtsrechte und machte sich aus dem Staub. Und nach einer Weile war er nicht mehr besorgt. Es ging ihm gut. Alles war in Ordnung. Aber eines Nachts kam er in Kontakt mit Gott, und er ließ ihn nicht los. Er sagte nicht, »Oh, ich spüre es. Oh, ich sollte besser von hier verschwinden.« Der Unterschied zwischen Jakob und vielen Menschen heute: Der Heilige Geist kommt auf einen Sünder, einen Ungläubigen oder einen Kritiker herab und versucht, ihn zu überzeugen. Es wäre wie beim heiligen Augustinus von Hippo. Anstatt in der Gemeinde des Irenäus weiterzumachen und den Heiligen Geist zu empfangen, ging er nach Afrika, nach Hippo, Afrika. Und er war derjenige, der verkündete, dass es in Ordnung sei, Christen, die nicht an die römische Kirche glaubten, hinzurichten. Und auf der Märtyrerliste stehen heute 68 Millionen Menschen, die von der Gemeinde hingerichtet wurden. Versteht ihr? Und warum? Er hatte die Möglichkeit, den Heiligen Geist zu empfangen. Er hatte die Möglichkeit, aber er war nicht davon überzeugt, dass es der Heilige Geist war. Und ihr seht, wohin seine Sorge führte. Judas hatte die gleiche Gelegenheit wie die anderen, aber er war nicht davon überzeugt, dass das der Messias war. Ihr seht also, was passiert ist. Er machte sich keine Gedanken über ihn, denn er war nicht ganz sicher, ob er recht hatte oder nicht. Nun, wir müssen überzeugt sein. Nachdem Jakob die ganze Nacht gerungen hatte, versuchte er nicht, diesen Mann zu vertreiben, sondern hielt sich an ihm fest. Ich wünschte, wir hätten eine halbe Stunde Zeit, um zu sehen, wie der ringende Fürst. Er hielt sich fest, bis er bekam, was er wollte. Er hielt durch, bis. Es dauerte die ganze Nacht, aber er blieb dran. Er wollte unbedingt überzeugt werden. Und als er ausharrte, bis Gott sein Gehen veränderte, war er überzeugt. Das ist das Problem von heute. Wir bleiben nicht lange genug, bis wir von unserem Weg überzeugt sind. Wir gehen nicht wie Christen. Wenn wir lange genug bei ihm bleiben, wird er uns anders gehen, anders reden, anders leben, anders handeln, anders schlafen, anders sein lassen. Und der Grund dafür ist, dass wir nicht lange genug bleiben. Wir halten nicht durch. Jakob hielt sich fest. Er sagte, »Lass mich los, ich muss gehen.« Er sagte, »Ich werde dich nicht gehen lassen, bis ich vollkommen überzeugt bin. Amen. Wenn du eine Verheißung Gottes nimmst und daran festhältst, bis du siehst, dass Gott auf der Bildfläche erscheint, dann bist du überzeugt. Und wenn du überzeugt bist, machst du dir Sorgen um andere. Es gibt etwas, das dich besorgt macht.« Jakob schickte sein Vieh und alles andere aus, um seinen Bruder zu treffen. Er war um das Wohlergehen seines Bruders besorgt, nachdem er überzeugt war, dass es einen Gott gibt, nachdem er selbst mit ihm gerungen hatte. Das brauchen wir. Shamgar, viele von euch haben es nie gelesen. Es geht nur um einen Absatz in der Bibel. Ein kleiner Satz ist alles, was über ihn geschrieben wurde. Ich glaube, er war ungefähr der 13. Richter Israels. Shamgar, in jenen Tagen, als die Richter über Israel richteten, kamen die Philister ins Land. Die Philister kamen immer dann, wenn Israel seine Ernte eingebracht hatte und alles in Ordnung war. Die Philister kamen die Straße hoch und nahmen ihnen alles weg, so dass ihre Familien hungern mussten, und nahmen ihnen alles weg. Wenn ein Mann etwas sagte, brachten sie ihn um. Sie gingen rein, töteten die Frauen, schändeten die Mädchen und so weiter, nahmen das Essen mit, gingen zurück in ihr eigenes Land und lebten den Rest des Winters in Luxus. Jawohl, wenn man sie dort drüben leben lassen würde, würden sie praktisch verhungern. Nun, vielleicht hatten die Philister Jahr für Jahr Besuch. Der arme alte Shamgar stand eines Tages draußen und hatte seinen Weizen gedroschen und in der Scheune stehen. Da hörte er etwas die Straße heraufkommen. Wahrscheinlich hatte er gerade auf seine Frau geschaut, die die Ärmel hochgekrempelt hatte, und auf sein kleines Mädchen mit dem dünnen, vom Hunger gezeichneten Gesicht. Er war besorgt um sie. Und nun, das Erste, was ihr wisst, ist das Stampfen, das die Straße heraufkommt. Er schaute hinaus. Was war da los? 600 bewaffnete Philister kamen heran, um ihm seine gesamten Sommervorräte zu nehmen, seine Vorräte für den Winter. Er wusste, dass seine Frau den Winter über verhungern würde und seine Kinder sterben könnten. Sie würden an Unterernährung sterben. Und er wusste, dass etwas passieren würde. Er machte sich Sorgen um seine Familie. Es gibt nur eine Sache, die getan werden musste, um diese Situation in den Griff zu bekommen. Er überlegte einen Moment. Warte einen Moment. Ich bin kein Soldat. Ich weiß nicht, wie man ein Schwert oder so benutzt. Und es sind 600 gegen mich. Wie sollte ich das jemals schaffen? Ich stehe hier mit einem paar Bauernkleidern, wie Latzhosen oder so. Und das sind alles durchtrainierte Krieger mit großen Helmen und Brustpanzern und so. Trainiert wie eine große Armee. Er stand da. Er machte sich Sorgen um seine Familie. Aber nach einer Weile wurde er überzeugt, Amen, dass er ein Recht hatte. Er war ein Jude. Er war beschnitten. Er war durch die Verheißung, die er Abraham gegeben hatte, im Bund mit Gott. Dann hatte er ein Recht darauf, dass Gott ihn vor seinen Feinden beschützen würde. Der Geist kam über ihn. Er schnappte sich einen Ochsenbock. Das ist ein kleines, altes Ding, mit dem man den Ochsen antreibt. Er nahm den Ochsenbock, sprang zur Tür hinaus und erschlug 600 Philister. Was war das? Er war überzeugt. Amen. Wenn die Leute hier heute Abend so sehr davon überzeugt wären, dass der Gott, der eine Frau in Zungen reden und einen Mann etwas vorhersagen oder voraussagen lässt und die Macht Gottes die Sünder nimmt und Christen aus ihnen macht, wenn wir absolut überzeugt wären, dass das Gott ist, gäbe es Krankheit. Es würde einen Erweckungsstreit in Chicago geben. Bei so vielen Menschen würden sie uns alle noch vor Tagesanbruch ins Gefängnis stecken. Denn sie würden diesen Ort mit dem Evangelium und dem Zeugnis der Kraft der Auferstehung in Brand stecken. Ihr würdet euch solche Sorgen machen. Wir müssen davon überzeugt sein, dass dies Gottes Wort ist. Nehmt nicht das, was irgendeine Organisation darüber gesagt hat, sondern das, was so spricht der Herr sagt. Sie könnten falsch liegen. Dies kann nicht falsch sein. Und wenn es dem hier widerspricht, dann ist es falsch und das hier ist richtig. Diese Bibel, auf die ich zeige, ist die richtige. Gott hat die Verheißungen gegeben und als Gott Abraham die Verheißung gab, sagte er. Er sagte, er würde das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und Shamgar glaubte das. Und seht euch die Chancen an, die gegen ihn standen. Gott braucht nur einen Mann. Lass ihn nur einen Mann in seine Hand bekommen. Die Welt wird ihn für verrückt halten, aber er wird das Evangelium verkünden, wenn er gründlich überzeugt ist, dass Jesus Christus gestern, heute und für immer derselbe ist. Unter allen anderen Umständen wird er standhaft bleiben und weitermachen, denn er ist fest davon überzeugt, dass Gott Gott ist. Wenn er jemals Gott war, ist er immer noch Gott. Wenn er nicht der Gott ist, der er war, war er nie Gott. Das ist richtig. Er ist der unendliche Gott, der allmächtige, allgegenwärtige, allwissende, unendliche Gott. Oh mein, er ist Gott. Er ist derselbe Gott, der das Rote Meer geöffnet hat. Er ist derselbe Gott, der Daniel aus der Höhle des Löwen befreit hat. Derselbe Gott, der die hebräischen Kinder aus dem Feuerofen geholt hat. Er ist derselbe Gott, der Jesus Christus am Ostermorgen auferweckt hat. Er ist derselbe Gott, der am Pfingsttag niederfiel. Er ist derselbe Gott, der Lazarus aus dem Grab auferweckt hat. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. und ich bin davon überzeugt, dass dies der Heilige Geist ist. Petrus sagte am Pfingsttag, dies ist das. Wenn dies nicht das ist, behalte ich dies, bis das kommt. Denn ich glaube, dass dies das ist. Ich bin überzeugt, dass es das Evangelium ist, die Kraft und die Demonstration der Auferstehung, das Erscheinen des Herrn Jesus am letzten Tag, das die Gemeinde bereit macht, als Braut entrückt zu werden. Oh Mai, was wäre, wenn Shamgar gesagt hätte, jetzt warte doch mal, ich muss warten bis, ich sehe sie kommen, aber ich gehe lieber noch ein bisschen zur Schule und lerne, wie man ein Glaubensduell mit ihnen führt. Nein, wenn er das getan hätte, wäre das alles gewesen, was er wusste. So hätte er den Job mit dem Duell nie erledigen können. Er nahm einfach Gottes Verheißung an, dass er das Tor seines Feindes in Besitz nehmen würde. Und er stand da mit dem Ochsengespann, das er in der Hand hatte, und hackte sich zum Sieg durch. Amen. Denn er war davon überzeugt, dass Gott immer noch Gott ist, wenn er jemals Gott war. Seid ihr heute nicht davon überzeugt, dass der Gott des Alten Testaments auch der Gott des Neuen Testaments und derselbe Gott wie heute ist? Die Bibel sagt in Hebräer 13,8, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Moses hielt die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Deshalb verzichtete er auf einen Thron und entschied sich für die armen, unwissenden und ungebildeten Sklaven. Und warum? Er schätzte den Reichtum Christi, das ewige Leben, höher ein, als seine Herrlichkeit in dieser Welt zu haben. Aber was Gott heute will, sind Männer und Frauen, die sich nicht für großen Prunk und all die anderen Dinge interessieren und die eine Million mehr für irgendeine Organisation bauen, sondern die das einfache Wort Gottes nehmen und es mit allem, was in ihnen steckt, predigen und auf die Kraft Gottes warten, damit er sich offenbart und sich als derselbe Gott erweist, der er immer war. Amen. Wenn Shamgar gewartet hätte, bis er alle Glaubensbekenntnisse gelernt hätte, wäre das alles gewesen, womit er den Philistern hätte begegnen können. Aber er hat nicht gewartet. Nein. Oh, wir schicken unsere Missionare heute aus. Seht euch den Unterschied bei der Entsendung von Missionaren an, sogar in den Reihen der Pfingstkirchen. Einige unserer Pfingstgemeinden oder Pfingstdenominationen müssen, unsere Missionare müssen, bevor sie nach Übersee gehen, vor Psychiatern stehen und sich einer psychologischen Untersuchung unterziehen. Das stimmt. Ich war direkt in der Schule, als das gemacht wurde. Du musst dich einem psychischen Test unterziehen und dich von einem Arzt untersuchen lassen. Und vielleicht ist der Arzt ein Ungläubiger. Stelle dich vor einen Arzt, einen Psychiater, um einen psychischen Test zu machen. Was wir heute brauchen, ist nicht der psychische Test. Der psychische Test ist, ob wir dem Wort Gottes glauben oder nicht. Wenn du dem Wort Gottes nicht glaubst, dann stimmt etwas mit dir nicht, ganz sicher. Ihr könnt alle möglichen Abschlüsse haben. Ihr könnt einen Doktortitel, einen Doktor und einen doppelten Doktortitel haben, aber wenn ihr nicht an das Wort Gottes glaubt, seid ihr ungläubig. Das ist richtig. Oh, 10 Jahre Schule, um zu lernen, Missionar zu sein. 10 Jahre muss man zur Schule gehen, um zu lernen, Missionar zu sein. Oh mein, das ist ja furchtbar. 10 Jahre, um herauszufinden, ob man die Sprache lernen kann. Was tut ihr, wenn ihr versucht, die Sprache zu sprechen? Ihr vermasselt es wie ein Deutscher, der 6 Wochen hier war und versucht hat, Englisch zu sprechen. Ihr wisst nicht, wovon er spricht. Genau so. Manche von ihnen haben nicht einmal etwas, woran sie sich orientieren können. Wie wollt ihr dann die Sprache beherrschen? Was nützt es euch, wenn ihr ihnen nichts beweisen könnt, nachdem ihr dort angekommen seid? Ihr werdet einfach zu einem von ihnen, in der gleichen Situation wie sie. Das ist richtig. Wir müssen keine Sprache lernen, sondern eine himmlische Sprache, die durch die Kraft des Heiligen Geistes vom Himmel herabgebracht wird, die Sprache des Evangeliums. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und für immer. Wie anders sind sie heute, als sie am Pfingsttag waren. Sie haben sie nicht einem psychischen Test unterzogen. Sie haben sie nicht durch eine Schule geschickt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie jemals dort waren. Aber sie mussten nicht 10 Jahre warten. Sie warteten 10 Tage. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie blieben dort, bis sie überzeugt waren, dass das die Verheißung war. Was wäre, wenn sie 7 Tage dort geblieben wären? Vielleicht hätte Andreas zu Philippus gesagt, »Sag mal, weißt du nicht, was? Er hat uns gesagt, wir sollen hierher kommen und warten. Ich glaube, wir haben es schon bekommen. Lasst es uns im Glauben annehmen. Was wäre, wenn Petrus zu Johannes gesagt hätte, »Weißt du was? Er hat uns gesagt, wir sollen hierher kommen. Wir sind also schon seit 9 Tagen hier. Ich glaube, wir sollten es einfach akzeptieren und unseren Dienst fortsetzen. Hätten sie das getan, hätten sie keinen Dienst gehabt.« Aber er sagte, »Ich werde die Verheißung senden.« Was ist die Verheißung? Sie könnten immer wieder zu Jesaja 28,19 zurückgehen und sagen, Gebot auf Gebot, Strich auf Strich, hier ein bisschen und dort ein bisschen. Haltet fest, was gut ist, denn mit stammelnden Lippen und mit anderen Zungen will ich zu diesem Volk reden. Und dies ist der Sabbat, von dem ich gesagt habe, dass sie ihn hören sollen. Das ist richtig. Joel sagt in 2,28, »Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Ich werde meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Auf meine Mägde und Knechte werde ich meinen Geist ausgießen. Eure Alten werden Träume träumen und eure Jungen werden Visionen sehen. Wie Feuersäulen, Rauch und Dunst werden sie sehen, was alles geschehen wird. Aber wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.« Sie warteten, bis Gott die überzeugende Kraft des Beweises herabsandte, dass der Heilige Geist da war, ein Feuer, das auf jeden von ihnen niederging, als würden Feuerzungen über ihnen lodern. Als sie auf die Straße gingen, konnten sie nicht einmal mehr ihre eigene Sprache sprechen, sondern redeten in der Sprache der Menschen, die da draußen standen und ihnen zuhörten. Amen. Sie waren überzeugt, und das ist der Grund, weshalb die Erde an diesem Tag verbrannt wurde. Das Evangelium verbreitete sich überall, weil sie überzeugt waren, dass es der auferstandene Christus war, den sie sahen, wie er unter ihnen Wunder tat, wie er es versprochen hatte. Sie waren überzeugt, weil das Wort Gottes in ihnen offenbar geworden war. Wie anders ist es heute mit den Pfingstlern? Wie anders war es damals? Man hat sie nie vor einen Psychiater oder Ähnliches gestellt, um zu sehen, ob sie den geistigen Test wirklich bestehen können oder nicht. Sie haben es nicht getan. Hier ist der geistige Test. Sehen, wie weit sie damit sind. Ja, ja. Einige dieser Leute hatten nicht einmal genug Bildung, um ihren Namen zu schreiben. Das ist richtig. Sie konnten nicht einmal ihren Namen schreiben. Aber sie waren überzeugt und sie waren besorgt. Wenn sie überzeugt waren und Gott in ihrem Herzen hatten, mussten sie besorgt sein, denn Christus war so besorgt um die Sünden der Welt, dass er sein Leben für sie gab. Und wenn derselbe Christus in euch ist und ihr davon überzeugt seid, dass es Christus ist, werdet auch ihr besorgt sein. Das ist richtig. Es geht uns nicht darum, das Evangelium anzunehmen. Vielleicht hat der Herr einen Prediger an einen kleinen Ort berufen, wo er predigen oder ein Werk für den Herrn tun kann. Wenn er dort nicht gut bezahlt wird und jemand ihm ein besseres Angebot macht, wird er um des Geldes willen von hier weggehen, wo Gott ihn hingeschickt hat, und dorthin gehen, wo es mehr Geld gibt, ohne davon überzeugt zu sein, dass Gott ihn dorthin gerufen hat. Wenn du wirklich überzeugt bist, ist es dir egal, ob du Maisbrot essen und Zweigwasser trinken musst. Der andere Prediger kann 3 Hähnchenmahlzeiten am Tag essen und in einem klimatisierten Cadillac fahren. Es ist dir egal. Denn wenn du davon überzeugt bist, dass es die Kraft Gottes zur Erlösung ist und du zu dem Geist berufen bist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, und du siehst, wie er mit dir arbeitet, dann liegt dir das Heil deines Bruders am Herzen. Man kann ihm nicht einfach die Hand geben und seinen Namen in ein Buch schreiben. Er muss durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. Er muss die Kraft Christi in seinem Leben haben, die ihn von einem toten Menschen in eine lebendige Kreatur verwandelt, in einen lebendigen Stein, der auferweckt wurde und mit Christus Miterben im Königreich ist und in himmlischen Örtern sitzt. Du musst zuerst überzeugt werden. Du würdest nie zu einer Versammlung kommen und dich über eine Versammlung lustig machen, auf die der Heilige Geist gefallen ist. Das würdest du tun, bis du überzeugt bist. Und wenn du dann überzeugt bist, machst du dir Sorgen. Aber jetzt warte, bis du überzeugt bist, und dann wirst du besorgt sein. Sie haben nicht auf eine Ausbildung gewartet. Sie haben nicht gewartet, bis sie eine gute Schule hatten. Sie haben nicht gewartet, bis du ihnen ein paar Papiere gegeben hast. Sie haben nicht auf diese Dinge gewartet. Sie hatten ihn. Das war alles, was sie brauchten. Und die Menschen, zu denen sie gingen, waren fest davon überzeugt, dass das alles war, was die Menschen brauchten. Und ich bin immer noch von derselben Sache überzeugt. Wir brauchen diesen ganzen Kram, den man heute als Christentum bezeichnet, nicht, um zusammenzugehen und zu versuchen, sich zu vereinigen, wie der ökumenische Rat der Kirchen. Was die Welt, wenn Unglaube und Ungläubige und das alles miteinander vermischt sind, wie sollen wir dann jemals weitermachen? Was wir brauchen, ist eine altmodische, hinterwäldlerische, himmelblaue, sündentötende Religion. In Klammer, leere Stelle auf dem Band. Die Kraft des Evangeliums und der Heilige Geist gepredigt in der Kraft der Auferstehung. Hol dir eine Dosis von der Erweckung des Paulus und dem Heiligen Geist der Bibel, der die Menschen überzeugt. Wir müssen sehen, wie Christus zu uns kommt und genau das tut, was er gesagt hat. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Mehr als das wird er tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Wo ist der Arzt hier hinten, der vorhin zitiert wurde? Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt und ich bin überzeugt, dass er hier ist. Er sagte, er würde hier sein. Wo 2 oder mehr in meinem Namen versammelt sind, werde ich in ihrer Mitte sein. Wenn das nicht so ist, dann ist auch der Rest nicht so. Entweder es ist alles richtig oder es ist alles falsch. Ich glaube, dass jedes Wort richtig ist. Ich glaube, dass er jetzt hier ist. Ich glaube, dass derselbe Heilige Geist, der am Pfingsttag fiel, heute in Chicago ist. Ich trage einen Teil davon in meinem Herzen und bin überzeugt, dass es derselbe Heilige Geist ist, derselbe. Deshalb mache ich mir Gedanken darüber, wie ich diese Botschaft an meinen Bruder oder meine Schwester weitergeben kann, an meinen baptistischen Bruder, meinen methodistischen Bruder, meinen katholischen Bruder, wo auch immer sie sind. Ich bin überzeugt, dass dies Gott ist, und ich bin überzeugt, dass Jesus kommt. Ich bin überzeugt, dass dies sein erstes Erscheinen in der Gestalt des Heiligen Geistes in der Endzeit ist, denn der Prophet sagte, es wird Licht werden in der Abendzeit. Ich bin überzeugt, dass die Schrift erfüllt ist. Ich bin davon überzeugt. Ich bin überzeugt, dass die Welt an der Schwelle zur Zerstörung steht, die Weltordnung, der Kosmos. Aber ich bin überzeugt, dass die Ankunft des Herrn nahe ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir den Heiligen Geist haben. Ich bin davon überzeugt, dass Chicago erschüttert wurde, nicht das Kanonenfutter hier draußen, diese Gebäude und die Frauen, die sich unsittlich kleiden und die Männer, die sich betrinken und sich herumtreiben. Ich gehe in die Gemeinde und nehme altes, helles Brot, Leibbrot, und mache Koscheres daraus. Ich glaube nicht an dieses Zeug. Sie rülpsen Whisky hoch und anderes Zeug und gehen dann zum Abendmahl, tragen ihren Namen in ein Gemeindebuch ein und nennen sich Christen. An so etwas glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu Christi eine herausgerufene Gruppe ist, die durch das Blut Jesu Christi geheiligt und zum Dienst bestimmt wurde. Ich glaube, dass das, was wir hier sehen, das Erscheinen des Herrn Jesus in unserer Mitte ist, wie er gesagt hat. Erinnert euch, in den Tagen von Sodom stand dort ein Mann, der essen und trinken konnte. Aber es war Gott in dem Menschen, was zeigt, dass Gott in den letzten Tagen in menschlicher Gestalt in der Gemeinde erscheinen wird, die seine Braut ist. Und sie werden die gleichen Dinge tun wie er. Amen. Ich glaube es. Jemand sagte, du bist verrückt, Prediger. Nun, sagte ich, dann lass mich in Ruhe. Ich bin so glücklicher als auf die andere Art. In Ordnung. Sie waren überzeugt. Sie waren überzeugt, dass sie nur Jesus brauchten, und sie waren überzeugt, dass die Menschen nur Jesus brauchten. Was machen wir in Afrika? Hier sitzt ein afrikanischer Mann. Wir gehen dorthin und bringen den Leuten Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Und was machen wir? Wir schicken sie dorthin, und was wird aus ihnen? Ein doppeltes Kind, ein noch größeres Kind der Hölle, als sie es zu Beginn waren. Sie haben ihre eigenen Stammessünden, und wenn sie kommen, nehmen sie die Sünden des weißen Mannes mit. Das ist richtig. Das macht sie noch schlimmer, als sie schon waren. Draußen in den Siedlungen und so weiter. Das stimmt. Er ist ein Mörder. Er wird ein Vergewaltiger. Er ist alles andere. Er trinkt den Whisky des weißen Mannes. Er nimmt seine eigenen Sünden auf sich. Wenn er draußen im Stamm so etwas tun würde, würde er dafür zum Tode verurteilt werden. Das ist richtig. Er braucht keine Erziehung, er braucht Erlösung. Er braucht die Kraft der Auferstehung, um sein Herz zu ändern. Amen. Ja, so ist es. Jawohl. Er war überzeugt, dass das alles war, was sie brauchten, und dass sie nur ihn bräuchten. Und sie wussten, dass er all ihre Bedürfnisse sammeln würde. Sie brauchten keinen Ausweis zu haben. Sie brauchten keine Organisation, die hinter ihnen stand. Sie hatten Jesus, und er erfüllte alle ihre Bedürfnisse. Ich glaube, wenn die Gemeinde diesen ganzen Kram hier vergessen würde, wenn eine Erweckung in der Stadt kommt, welche Zeugnisse? Wer kann dich unterstützen? Christus ist unser Rückhalt. Christus ist unser Zeuge. Wir sind seine Zeugen. Das ist alles, was Chicago braucht. Keine großartige Zusammenarbeit mit irgendetwas. Sie brauchen die Kraft Christi, die Identifikation des Heiligen Geistes, um die Herzen der Menschen zu verändern und sie zu neuen Geschöpfen zu machen. Überzeugt werden, und ihr seid für dieses Zeitalter besorgt. Die anderen, alles, was sie benötigten, ist Christus. Das ist alles, was sie heute brauchen. Ihr müsst nicht warten und zur Schule gehen und 35 Jahre brauchen, bis ihr jemals. Dann seid ihr zu alt, um euch zu bewegen. Was werdet ihr dann tun? Das Evangelium predigen. Jawohl, nicht Bildung. Geht nicht hinaus und erzieht sie. Geht hinaus und rettet sie, sagte Jesus. Das ist richtig. Wie Hudson Taylor, der große Missionar, den viele von euch kennen, in China. Eines Tages stand ein indischer Junge auf, wurde gerettet und der Heilige Geist kam auf ihn. Er ging zu Herrn Taylor und fragte, »Herr Taylor, was soll ich tun? In welche Schule soll ich gehen?« »Was soll ich tun?« Und er sagte, »Soll ich diese Schuljahre machen, die die Gemeinde vorschreibt, und so weiter?« Herr Taylor sagte, »Nimm deine Kerze nicht und brenne sie halb ab. bevor du herausgefunden hast, ob sie brennt oder nicht. Er sagte, geh, wenn sie zum ersten Mal angezündet wird. Oh, das sage ich auch. Ihr müsst nicht warten und sehen, wie es getestet und geprüft wird und eine Menge Prüfungen und Schwierigkeiten und all diese Schulungen durchlaufen, um euren Bachelor of Art und euren Doktortitel zu bekommen und D-Punkt, D-Punkt und so weiter. Wenn ihr das alles nicht habt, ist das in Ordnung. Aber wenn ihr das nicht habt, dann geht, wenn es leuchtet. Wenn ihr nicht mehr tun könnt, als ihnen zu sagen, dass es angezündet wurde, dann sagt ihnen, wie es angezündet wurde. Das ist alles, was ihr tun sollt. Gott hat eure kleine Kerze angezündet. Geht und erzählt ihnen, wie sie angezündet wurde. Amen. Lasst sie in Ruhe. Sag ihnen einfach, wie die Kerze angezündet wurde. Lasst sie, dann wird Gott sich um den Rest kümmern. Das Wichtigste ist, dass die Kerze mit dem Feuer des Altars angezündet wird und Gott sie mit der Kraft des Heiligen Geistes und der Auferstehung Christi sanktioniert. Lasst sie in Ruhe. Erzieht sie nicht. Versucht nicht, ihnen all dieses Zeug beizubringen. Ihr seht, was es uns gebracht hat. Einen Haufen halbgarer Ungläubige. Richtig. Sie leugnen Gottes Wort mit einer Form von Frömmigkeit. Es wäre besser, wenn sie gar nichts davon gehört hätten. Das ist richtig. Was wir brauchen, sind brennende Kerzen. Was wir brauchen, sind brennende Leben, die von der Kraft und der Auferstehung Christi entflammt sind und das gleiche Licht ausstrahlen, das er gegeben hat. Ich glaube es. Wartet nicht, bis ihr halb verbrannt seid und versucht, eine Sprache zu lernen oder euch bei irgendeiner Organisation beliebt zu machen. Wenn er euch erleuchtet, macht euch auf den Weg. Amen. Erzähl ihnen einfach, was für ein Erlebnis du hattest, als du erleuchtet wurdest. Dann werden sie vielleicht auch von deinem Licht erleuchtet. Jawohl. Der blinde Mann, der blind geboren wurde, ist ein gutes Beispiel für uns alle. Er wurde blind geboren. Jesus kam vorbei und gab ihm sein Augenlicht zurück. Und da kamen die Philosophen, die Ärzte, die Priester des Tempels und die Pharisäer, und sie versuchten mit ihm über Theologie zu diskutieren. Aber er konnte nicht theologisch argumentieren. Er hatte keine Ahnung davon. Aber, Bruder, er hatte eine Sache. Er hat eine Erfahrung gemacht. Versucht ihm das auszureden. Versucht ihm zu sagen, dass er nicht sehen kann. Er würde euch ganz schnell zeigen, dass er sehen kann. Das ist richtig. Er verstand vielleicht nicht alle Argumente, die sie vorbrachten, aber er brachte sie auf jeden Fall zum Kochen, als er sagte, »Es ist seltsam, dass dieser Mann die Augen eines Blinden öffnen kann, und ihr behauptet, ihr wisst nichts von ihm? Ich glaube, er hatte einen gesunden Menschenverstand, falls er nicht eine Menge Theologie in sich hatte oder so ähnlich. Die hatte er auf jeden Fall. Er sagte, »Nun, dieser Mann ist ein Sünder.« Er sagte, »Ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber das eine weiß ich, wo ich einst blind war, da kann ich jetzt sehen. Nun, ihr könnt sagen, dass ich verrückt bin, wenn ihr wollt. Ihr könnt sagen, dass ich nicht dem Willen des Herrn entspreche, wenn ihr wollt. Aber nur eine Sache, wo ich einst ein Sünder war, bin ich jetzt gerettet worden. Wo ich einst trübsinnig und mürrisch war, bin ich glücklich im Herrn Jesus. Ich weiß, dass etwas mit mir passiert ist.« Wie eine farbige Schwester einmal in einer Versammlung sagte. Sie sagte, »Ich möchte, dass ihr alle eines wisst.« Sie sagte, »Ich bin nicht so, wie ich sein möchte, und ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Aber eines ist sicher, ich bin nicht mehr das, was ich einmal war. Ich sage euch, das ist eine gute Sache. Ihr wisst, wann ihr vom Tod zum Leben übergegangen seid, wenn Gott euch ergreift und schüttelt, bis sich euer Leben verändert und alles in euch verändert und euch zu einer neuen Kreatur macht. Amen. Das ist es, was wir brauchen, ein paar brennende Kerzen. Jawohl. Ja, er konnte sehen. Das ist die eine Sache. Ihr könntet ihm das nicht ausreden. Man könnte ihm das eine oder andere erzählt haben. Er verstand vielleicht nicht alle Lehren des Tempels und so weiter. Aber er hatte ein gutes Zeugnis, eine gute Erfahrung, mehr als sie vorweisen konnten. Mit all ihrer Theologie konnten sie nicht einen einzigen Fall vorweisen, in dem ein blind geborener Mensch jemals sehen konnte. Das konnten sie also nicht widerlegen. Also mussten sie ihn weitergehen lassen. Also hoben sie ihn einfach auf und warfen ihn aus dem Gebäude. Das war ihre damalige Einstellung. So ist es auch heute. Aber es heißt immer noch, ich war einst blind und jetzt sehe ich. Amen. Erstaunliche Gnad. Wie süß der Klang. Sie hat errettet mich. Verloren einst ich war. Doch Jesus kam, war blind. Doch jetzt sehe ich. Die Gnade lehrte Gottesfurcht. Die andere Furcht verschwand. Wie kostbar mir die Gnad erschien, als ich zum Glauben fand. Oh mei, das soll meine Geschichte sein. Hier in Chicago hat Dwight Moody, der große Evangelist, einmal eine große Erweckung in Chicago veranstaltet. Ihr wisst, dass er ein ungebildeter Mann war. Sie hassten ihn auch. Aber natürlich taten sie das. Er hatte überhaupt keine Bildung. Und er ging nach London, England, um zu den Cockneys zu sprechen, deren »Oh mei, alles muss immer so und so sein«. Und Herr Moody stand eines Abends vor Tausenden von ihnen und begann, aus der Bibel zu lesen. Er hatte an einem Wort geübt, um es richtig auszusprechen, und sprach es falsch aus. Er rieb sich den Kopf und versuchte es noch einmal. Er versuchte es erneut und sprach es wieder falsch aus. Er schaute rüber und die anderen lachten sich fast kaputt. Er versuchte es noch einmal und verfehlte es wieder. Er klappte die Bibel zu, schaute zum Himmel und sagte, »Gott, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber du zeigst es mir.« Bruder, er hatte etwas und er erschütterte das ganze Land. Jawohl, er konnte das Wort vielleicht nicht aussprechen, aber Gott gab ihm die Kraft, was das Wort bedeutete. Das wäre mir auf jeden Fall lieber. Ja, Gott gab ihm etwas, das England erschütterte. Das stimmt. Wir brauchen heute etwas davon, was er damals hatte. Er konnte seine Worte nicht richtig aussprechen, aber er hatte. Der Gott, der das Wort gesagt hatte, der das Wort geschrieben hatte, war auf der Szene erschienen. Jawohl. Nun, wie der alte Buddy Robinson. Erinnert sich jemand von euch an ihn? Warum? Er war so besorgt um die Menschen. Und warum? Er war überzeugt. Ich habe von Onkel Buddy gelesen. Wir nannten ihn Onkel Buddy, der alten Säule der Nazarenergemeinde. Vor kurzem habe ich hier sein Buch gelesen. Er hatte ein altes Maultier. Er nannte es Ellie. Und er praktizierte, wollte Heilung praktizieren. Und er glaubte, dass wir uns von der Sünde fernhalten sollten. Er sagte, er pflügte seinen Mais und konnte Ellie nicht dazu bringen, die gerade Linie zu gehen. Und er wurde wütend auf Ellie, weil sie nicht geradeaus gehen wollte. Und er fand heraus, dass Buddy auch nicht geradeaus ging. Und dann fand er heraus, dass sie seinen Mais zertrampelt hatte. Da wurde er so wütend auf das alte Maultier, dass er es ein paar Mal hin und her schubste. Sein Temperament kochte hoch und er rannte hinaus und biss sie in die Ohren, so fest er nur konnte. Das alte Maultier rannte ein Stück weg und blieb stehen. Er ging hinüber und setzte sich auf einen kleinen Steinhaufen. Er sagte, dass er sich dort hinstellte und sagte, »Bin ich nicht ein Anblick mit Maultierhaaren zwischen den Zähnen, weil ich dem Maultier ins Ohr gebissen habe?« Wisst ihr, Onkel Buddy hatte einen Sinn für Humor. Er sagte, »Ellie?« Er sagte, dass sie mit ihren großen, braunen Augen herumwirbelte. Sagte, Es tut mir leid, dass ich das getan habe. Verzeih mir. Er sagte, die alte Ellie sah mich an, als wollte sie sagen, nein, ich vergebe dir nicht, denn wenn du nicht noch mehr Religion bekommst, tust du mir das wieder an. Und so war es dann auch. Es ist nicht notwendig, sich mit ihm zu verbünden. Er könnte genauso gut einfach wegbleiben. Er konnte nicht besonders gut reden. Seine Sprache war übel. Aber, Bruder, er war davon überzeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Er war davon überzeugt, dass er vor den Toren gelitten hat, damit er die Menschen mit seinem eigenen Blut heiligt. Und er machte sich Sorgen um die Menschen seiner Zeit, weil er überzeugt war. Jawohl, zuerst muss man überzeugt sein, bevor man sich sorgen kann. Glaubt ihr das nicht? Jawohl. Einmal hatten wir eine Erweckung auf dem Land. Da kam ein alter Mann vom Land, der eine Latzhose trug. Er rief eines Abends zum Altar und kam zum Altar. Er ging zu Boden. Er sagte, »Du meinst, dass dieser Heilige Geist für mich ist?« »Jawohl.« Er fragte, »Wie kann ich ihn bekommen?« Ich sagte, »Genau so, wie es in der Bibel steht.« Und er sagte, »In Ordnung, hier komme ich.« Er sagte, »Ich will ihn.« Er kniete nieder und betete eine Weile. Er schaute auf und sagte, »Ich komme nicht weiter.« Ich sagte, »Du bist die Ursache dafür, nicht Gottes Verheißung.« Und er setzte sich hin und betete. Gegen 2 Uhr nachts kam er dann. Er hatte es. Er veränderte sich. Er hatte keine Ausbildung. Er hatte nichts weiter als einen alten Ford Truck und eine Erfahrung. Aber ich sage dir, was er tat. Er war davon überzeugt, dass es Gott war. Er sorgte sich um seine Gemeinde. Und dieser alte Junge mit dieser Erfahrung und einem Ford Truck hat während der Erweckung 20 andere Menschen gerettet. Alles, was er hatte, war eine Erfahrung und einen Ford Truck, und er war überzeugt, dass es richtig wäre. Heute Abend haben wir mehr als das. Ich frage mich, ob wir uns darüber Gedanken machen können, so wie dieser Bauer es tat. Überzeugt. Simson? Na klar. Simson war eines Tages. Er war überzeugt, dass Gott Gott war. Er war überzeugt, dass Gott mit ihm war, als er seine 7 Locken festhielt und wusste, dass Gott ihm das Versprechen gegeben hatte. Er sorgte sich um sein Volk. Er hatte nichts zum Kämpfen als den Kieferknochen eines Maultiers, aber er erschlug 1000 Philister. Und warum? Er war überzeugt, und dann war er besorgt. David mit einer Steinschleuder. Aber was ist da los? Er war überzeugt, dass Gott Gott ist. Er war besorgt um die Schafe seines Vaters. Und er hatte nicht viel, womit er kämpfen konnte, aber er war überzeugt und besorgt. Also ging er den Schafen seines Vaters nach und brachte sie zurück. Jawohl. Nun, wir könnten hier noch eine Stunde oder länger bleiben, aber das werden wir nicht tun. Ich möchte nur eine Sache sagen. Was ist mit Bruder Bosi hier? Er ist nicht verpflichtet. Das ist richtig. Er ist nicht abgesichert. Er wird von niemandem gesponsert. Aber er ist davon überzeugt, dass diese Menschen das Evangelium brauchen, und er sorgt sich um sie. Deshalb versucht er, ihnen das Evangelium zu bringen. Ich denke, wenn er sich sorgt, sollten auch wir besorgt sein. Meinst du nicht auch? Wenn er davon überzeugt ist, dass sie es brauchen, und wir alle davon überzeugt sind, und der Arztbruder hier oben ist überzeugt, diese anderen Missionare sind überzeugt, dann sollten wir uns auch darum sorgen, wenn wir überzeugt sind. Meint ihr nicht auch? Wir sollten besorgt sein. Ihr sagt, und was geht mich das an? Das erinnert mich an eine kleine Karikatur, die ich vor kurzem in einer Zeitung gesehen habe. Zum Schluss möchte ich noch Folgendes sagen. Diese Karikatur war in einer Zeitung, dem Courier Journal. Unser Zuhause liegt auf der anderen Seite des Flusses. Und es gab ein Bild von einem Vater und einer Mutter, die die ganze Nacht getrunken hatten. Und am Sonntagmorgen war es um 9 Uhr auf. Sie hatten überall im Haus Bilder von Christus und Bibeln in der Schublade. Und dort, wo sie die ganze Nacht geschlafen hatten, lagen Zigaretten auf dem Boden und alles andere und Flaschen, die aufgestellt waren. Ein kleiner Junge stand auf, wusch sich das Gesicht und aß sein Frühstück, machte sich fertig und klopfte an die Tür. Er fragte: »Wer von euch geht mit mir zur Sonntagsschule?« »Das ist richtig. Keiner von euch.« Ich finde, wir sollten besorgt sein. Ich finde, wir sollten Bruder Bosi und jeden anderen Missionar mit allem, was wir haben, unterstützen. Das Erste, was wir tun müssen, ist, davon überzeugt zu sein, dass Jesus kommt. Das ist sein Programm. Wir sollten uns um unseren Bruder kümmern, egal ob er schwarz, gelb, braun oder weiß ist. Wir sollten uns um die Menschen dort drüben kümmern. Und wenn wir nicht gehen können, sollten wir alles tun, um diejenigen zu unterstützen, die Gott berufen hat, zu gehen. Lasst uns unser Haupt beugen. Als die Feuerkohle den Propheten berührt hatte und ihn so rein machte, wie man nur rein sein kann, als die Stimme Gottes sagte: »Wer wird für uns gehen?« dann antwortete er: »Meister, hier, sende mich.« »Sprich, mein Herr, oh, sprich, mein Herr, sprich, und ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr, sprich, und ich werde antworten. Herr, sende mich. Schau auf diese Stadt, schau auf das ganze Land. Millionen sterben jetzt in Sünde und Schande. Höre ihren traurigen und bitteren Schrei. Eile, Bruder, eile zu ihrer Rettung. Antworte schnell: Meister, hier. Wenn du nicht gehen kannst, schicke jemand anderen. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr, sprich, und ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr, sprich, und ich werde antworten. Herr, sende mich. Bruder Brennen beginnt, das Lied zu summen. Wer wird gehen und arbeiten für? Denkt daran, während die Musik spielt und ihr summt. Seid ihr überzeugt? Seid ihr überzeugt, dass Gott hier ist? Seid ihr überzeugt, dass es der Heilige Geist ist? Seid ihr besorgt? Seht euch die Millionen an, die in Sünde und Schande sterben. O, sprich, mein Herr. Was willst du, dass ich tue, Herr? Sprich, mein Herr. Sprich, und ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr, sprich, und ich werde antworten. Herr, sende mich. In Klammer: Bruder Brennan beginnt, das Lied zu summen. Himmlischer Vater, wir denken an Jesaja, von dem der Dichter dieses schöne Lied schrieb. Er hatte sich lange Zeit auf die Schulter des guten Königs gestützt, aber Gott nahm ihm die Stütze weg. Dann ging er zum Altar. Gott, manchmal musst du uns die Stütze unter den Füßen wegnehmen, uns von der Welt abweisen lassen, manchmal von unseren Freunden. Dann sind wir am Boden. Dann sah er die Cherubim durch das Gebäude fliegen. Er sah, dass er unter unreinen Menschen lebte, mit unreinen Lippen. Er erkannte es nicht, bis Gott sprach: O Gott, sprich! Mein Herr, sprich! Mein Herr! Sprich, und ich werde antworten. Herr, sende mich. Vater, wir widmen uns dir heute Abend im Gottesdienst. Wir rufen von ganzem Herzen nach der Stimme Gottes, die zu uns spricht. Prüfe uns jetzt, Herr. Läutere uns. Lasst uns jetzt durch ein Reinigungsprogramm gehen, indem wir unsere Seelen vom Unglauben reinigen und uns von den Glaubenssätzen und Moden dieser Welt trennen können. Uns ist klar, dass wir nicht mehr lange zu leben haben. Er steht vor der Tür. Wir sehen Israel als Nation. Wir sehen, wie es in den Tagen Israels war, ganz ähnlich wie bei uns, wie sie in das Land kamen und es einem anderen Volk wegnahmen und die Bewohner vertrieben, so wie wir es taten. Wir sehen, dass sie am Anfang große Männer hatten. Sie hatten einen Josua, dann hatten sie einen David, dann hatten sie einen Salomon. Aber schließlich bekamen sie einen Ahab mit einer Isabel als Herrscherin. Vater, wir hatten einen Washington und einen Lincoln. Aber ich frage mich, wohin wir gehen werden. O Gott, wir brauchen heute einen Elia. Ich bete, Vater, dass du schnell zu uns sprechen wirst. Segne unsere Herzen und deute uns deinen Willen, Herr, damit wir wissen, was wir tun sollen. Segne diese Prediger hier, Herr. Viele von ihnen kommen aus verschiedenen Kreisen, Organisationen und Konfessionen. Mögen sie, wenn sie zurückkehren, ein Licht sein, das sich nicht auslöschen lässt und auch nicht unter irgendeinem Glaubensbekenntnis versteckt werden kann. Mögen sie das Licht Gottes leuchten lassen, das der Heilige Geist in ihren Herzen entzündet hat. Segne jeden Einzelnen. Wir warten auf dich. Segne unseren kostbaren und lieben kleinen Bruder. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er vor 3 Jahren hier auf der Halbinsel stand und weinend seine kleinen Arme um mich legte. Und du hast dort zu uns gesprochen, Herr. Und nun, er kann hier einfach nicht mehr zufrieden sein. Er muss gehen. Gott sei mit ihm. Sei mit Bruder Josef. Beschütze ihn und segne ihn. Gib ihm Seelen, Herr. Gott, segne diese jungen Männer. Wenn ich sie auf diesen Fahrrädern fahren sehe, einige von ihnen, da draußen, ohne Schuhe an den Füßen, dann denken wir, wir opfern. Ihre Herzen brennen für ihr Volk, weil sie überzeugt sind und sich sorgen. Gott, hilf uns, dass wir uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass das Königreich Gottes kommt. Und mögen wir weiterhin glauben, was Jesus uns gesagt hat, dass er darum gebetet hat, dass wir alle eins in ihm sein mögen. Segne unsere Bemühungen, dieses Gebet in die Tat umzusetzen. Wir bitten dich in Jesus' Namen. Amen. Entschuldigt, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Gott segne euch. In Ordnung, Bruder Bursi.